Herzlich willkommen zum Total is to Sell Podcast, der Strategie- und Storytelling-Podcast für Führungskräfte, die endlich richtig verstanden werden wollen, um ihre eigene Strategie bestmöglich umzusetzen. Hier dreht sich alles rund um ihre eigene Story und Strategie für ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! Hallo, liebe Zuschauer, heute geht es um Heavy Metal, passend hier mit Creator Kapuzenpulli. Hier ist die neue Slayer, das heißt, so neu ist die gar nicht, die ist, glaube ich, von 2-3 Jahre alt. Was haben die alle gemeinsam? Die erscheinen alle bei der Heavy Metal Plattenfirma Nuclear Blast. Und die liegen im beschaulichen Donsdorf im Schwäbischen und das ist aber das größte konzernunabhängige Plattenlabel der Welt. Und mir ist es eine ganz besondere Freude, heute denjenigen zu interviewen, der dafür sorgt, dass das Ganze auch durch die sozialen Medien, Kanäle, YouTube, Facebook, überall weiter kommuniziert wird. Mein heutiger Gast, da freue ich mich ganz besonders drauf, ist der Leiter des Online-Marketings und E-Commerce von Nuclear Blast, dem größten konzernunabhängigen Heavy-Metal-Plattenlabel der Welt. Heute spreche ich mit Felix Bürkle und ihr dürft gespannt sein über Neuigkeiten aus der Welt des Heavy Metals, der Musik, des Internets und der Vermarktung von extremer Musik. Bleibt dran, gleich geht es los. So, heute bei mir ist Felix Bürkle, Leiter Online-Marketing und E-Commerce von Nuclear Blast, dem größten konzernunabhängigen Heavy-Metal-Plattenlabel der Welt. Felix, ich freue mich sehr, dass du dabei bist heute. Herzlich willkommen.
Ja, danke.
Das ist richtig, oder? Ihr seid das größte konzernunabhängige Heavy-Metal-Plattenlabel.
Ja, das ist richtig. Wir haben zwar einen neuen Eigentümer, der ein bisschen größer aufgestellt ist als wir, sonst wäre es ja vielleicht auch andersrum. Aber wir sind unabhängig von einem Major-Label, also von den größeren Konzernen, sind wir nach wie vor völlig unabhängig, das ist richtig, ja.
Okay, schon und nach wie vor gegründet ja in Donsdorf und da seid ihr ja auch.
Was haben wir wieder? Da sind wir und da bleiben wir auch erstmal, genau. Also wir haben jetzt, der neue Eigentümer Belief hat sein Deutschland-Headquarter in Hamburg und wir haben den einen oder anderen Kollegen jetzt da oben auf. Aber grundsätzlich sitzen wir mit der Hauptzentrale des Kernstückes hier in Donsdorf, richtig, ja.
Okay, sehr beeindruckend. Und ihr habt ja einige coole Bands auch im Programm. Ich bin ja selber großer Fan von Manowar. Die waren ja auch mal bei euch. Ich glaube, da hängen ja auch die Gitarren in dem großen Teamraum. Und ja. Slayer ist ja auch extrem spannend. Habe ich ja von euch noch diese schöne 6-Inch 66 Platte auch mal bekommen. Aber ich habe sie, glaube ich, hier im Tor.
Ja, das ist ein schönes Ding. Da hat unser Presswerk extra ein Werkzeug hergestellt, um die auf die Größe zu stanzen. Das ist also eine ganz einmalige Sache und ein richtig schönes Ding, ja.
Und es ist ja so, die Heavy-Metal-Fans, die sind ja sehr dankbar auch für solche Spezialeditionen.
Absolut. Das ist so mit eigentlich das Wichtigste, was wir hier nach wie vor machen. Wir haben einen großen Online-Shop, in dem wir alles eigentlich aus dem Metal-Bereich verkaufen, also auch nicht nur von unseren eigenen Bands, sondern auch von den Bands aus anderen Labels. Aber diese Sondereditionen, diese hochwertigeren, schöneren Boxen und Produkte sind absolut unser Aushängeschild und auch das, wo wir die meiste Liebe reinstecken und wo wir uns auch noch mit reinstecken können, weil das meiste kommt ja dann tatsächlich von den Bands. Aber da können wir eben auch nochmal mitpushen und es wird gerne gemacht und gerne gekauft und ist für den Fan was Besonderes. Gibt es dann auch nicht so oft. Bei der Slayer-Box weiß ich es gerade nicht, aber normalerweise machen wir sowas dann auch in kleinerer Auflage, sodass das auch tatsächlich was wirklich Wertiges ist und bleibt.
Ist richtig. Ja, super. Man sieht ja auch bei dir im Hintergrund die ganzen Platten und Auszeichnungen. Also ihr seid ja auch mit großem Erfolg dabei. Ich glaube, du sagtest mal, Slayer, die waren ja vorher bei deutlich größeren Labels und haben halt gesagt, nein, wir wollen zu Nuclear Blast, weil wir da halt wirklich als das eben gesehen werden, was wir sind. Also die Könige des Thrash Metals und eben wirklich eine Legende im Heavy Metal, muss man ja sagen.
Ja, das ist richtig. Also da sind zwei Teile, die zusammengefallen sind praktisch. Die haben, soweit ich das mitbekommen habe, tatsächlich irgendwann gesagt, okay, das Geld ist jetzt nicht mehr das Entscheidendste. Es war denen halbwegs klar, dass es das letzte Album ist, was sie machen würden in ihrer Karriere. und haben gesagt, wir wollen das auf jeden Fall mit Nuclear Blast machen. Die waren dann mit unseren Kollegen in Los Angeles in Kontakt, da haben wir nochmal ein Büro, und haben gesagt, also was Passioniertes und von Fans für Fans, aber gleichzeitig trotzdem auf dem hohen professionellen Level, das gibt's außer uns so halt nicht wirklich oder nicht mehr wirklich, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch das, also meiner Ansicht nach, die Differenzierung bei euch, dass wirklich bei euch nur Fans arbeiten. Das ist doch keiner, der geht so, jetzt ist wieder 9 Uhr muss ich anfangen und dann 17 Uhr höre ich auf, dann beginnt mein wirkliches Leben, sondern das wirkliche Leben findet auch bei euch statt, weil die Leute auch wahrscheinlich das, was ihr rausbringt, das würden sie auch in der Freizeit hören. Und deswegen sagen sie auch, ich beschäftige mich im Job damit, was für eine Ehre und Freude, das ist ja super. Ich mache praktisch meine Leidenschaft zum Beruf, so abgelatscht das klingt, aber bei euch ist es ja wirklich Realität. Vielen Unternehmen gelingt
das. Das ist definitiv Realität, absolut, ja.
Ja, das also merken. Jetzt die Frage, die wahrscheinlich einige fragen, wie bist du denn zum Heavy Metal gekommen? Weil es ist ja wahrscheinlich so bei euch, ich habe mal irgendwie, sagtest du, glaube ich, mal oder jemand anders, die meisten bei euch sind schon Heavy Metal Fans, außer vielleicht in der Steuer- oder Rechtsabteilung, da muss man mal Abstriche machen, aber eigentlich gehört das so mit dazu, dass man natürlich auch Heavy Metal Fan ist. Ich nehme an, du bist auch schon länger Heavy Metal Fan.
Ja, tatsächlich, seit ich denken kann. Also das erste. Ich habe das ist abgefärbt worden von meinem Bruder, der ist 4 Jahre älter als ich. Der hat damals, fing es an mit Metallica und Iron Maiden, was mich dann schnell fasziniert hat. Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter, als ich in der 2. Klasse war, mal in die Grundschule kommen musste, weil der Felix immer so schlimme T-Shirts anhat. Meine Mutter hat gemeint, ja, die hat er halt von seinem Bruder. So. Nee, also tatsächlich, seit ich denken kann. Das hat sich dann relativ schnell, bin ich in den extremeren Metal reingekommen als mein Bruder. Also ich habe ihn da ein bisschen abgehängt. Aber also wirklich von Kindesbeinen an, spätestens mit 8 Jahren, denke ich, war ich schon Metallica-Fan. Ne?
Okay, das ist deutlich früher als bei mir. Und die T-Shirts, von wem waren die, diese, wo die Lehrer sich dann mokiert haben?
Das war ein Metallica-Shirt. Ich weiß nicht, ob es ein Original war oder nur ein Bootleg. Da war jedenfalls hinten drauf, war so eine Weltkugel, auf der ein Adler saß, der seine Krallen in die Weltkugel gedrückt hat und da ist das Blut aus der Weltkugel rausgelaufen.
Okay, ja.
Das war Anstoß.
Okay, alles klar. Ja, das
war wahrscheinlich auch kein mehr, aber damals war das tatsächlich noch im ländlichen Raum, war das wohl noch ein Aufreger.
Ja. Okay. Wir müssen wahrscheinlich nochmal klären für die Nicht-Heavy-Metal-Kenner unter den Podcast-Hörern oder YouTube-Hörern. Was heißt extrem und nicht extrem? Du hattest ja beim Extrem deinen Bruder überholt. Wo hat es denn bei dem aufgehört? Also was hat der noch gehört und wo hat er gesagt, nee, das wird mir zu viel?
Ich mochte es, wenn es fürs ungeübte Ohr eigentlich nur noch Krach war. Also bei Metallica, da können wir uns, glaube ich, relativ schnell einigen, dass da schon auch melodiöse Passagen dabei sind. Hetfield, der Sänger, singt clean und da ist also, kann man schon noch mal mitgehen. Bei mir war es dann halt relativ schnell, war es Opeth oder auch Atrocity. Da ist halt viel schnelle Schlagzeug und Rolls im Gesang. Also
ja. Dann,
da ist dann der Bruder ausgestiegen irgendwann. Und bei mir konnte es dann nicht mehr schnell genug sein und heftiges Gekloppe.
Blastbeats oder wie man die.
Genau, genau. Und wenn man da sich ein bisschen reinhört, dann kann man dem auch schon viel abgewinnen. Später dann, als ich dann angefangen habe, auch Instrumente zu lernen, war das sowieso für mich das technisch viel Herausfordernde und dann auch das, wo ich mich daran dann gerne orientiert habe. Und genau, so. Da hat sich mein Bruder, ist da auch nie mit, der hat Klavier irgendwann mal angefangen zu lernen. Ich weiß nicht, wie freiwillig. Der hat es dann auch relativ schnell sein gelassen. Ich durfte dann Schlagzeug lernen, das war dann mein...
Ah, okay. Du hast ja auch selber in Bands gespielt, dann auch als Schlagzeuger, aber ich habe auch mal ein Bild von dir gesehen, da warst du, glaube ich, auch irgendwie sogar Sänger.
Ja, richtig, genau. Angefangen habe ich mit einer Band in der Schulzeit am Schlagzeug, in einer eigenen Band, dann war ich in der Schul-Big Band und habe da Bass gespielt, was richtig cool war und was mich auch ziemlich geprägt hat musikalisch. Und dann später während dem Studium war ich Sänger in einer Symphonic Black Metal Band, würde ich es mal im weitesten Sinne beschreiben. Ja. Also ein bisschen für die Kenner, also so ein bisschen die Lubordia-lastig.
Ah ja, okay. Ja, die kenne ich auch. Sind auch teilweise sehr symphonisch auch und
ja, genau,
durchaus auch melodisch.
Genau, also viel, viel mit Streicher-Sound und episch und groß. Das war, ziemlich cool. Ja, wir waren zu sechs in der Band und haben dann Highlights gehabt, wenn wir ein bisschen überregional spielen durften, mal in Würzburg oder so über die Landesgrenze rausgekommen sind. Ansonsten waren wir regional relativ verwurzelt und haben, es war aber auch mehr so eine Hobbygeschichte. Also es war nie wirklich irgendwie final ambitioniert, aber war schon cool und das Material war auch gut. Die Jungs, mit denen ich da zusammengespielt habe, waren auch gute Instrumentalisten und Songwriter. Da ging schon einiges. Es war schon auch eine schöne Zeit. Ja.
Macht ja auch viel Spaß.
Ja, ist auch so. Ich habe mich dann später ab und zu mal noch so ein bisschen, vor allen Dingen, als ich dann hier war, also ich habe aufgehört, nachdem ich hier bei Nuclear Blast angefangen habe, habe mich dann später mal gefragt, was wohl hätte sein können, wenn wir das irgendwie weitergezogen hätten und mit ein bisschen mehr Elan auch gedrückt hätten. Aber ja, ist anders gekommen und ist okay so. Und die Band hat sich inzwischen auch in alle Winde zerstreut. Die Kollegen haben dann nach ihren jeweiligen Studien dann auch mehr oder weniger das Weite gesucht und sind jetzt auch verstreut eigentlich über die komplette Republik. Oder bis in die Schweiz, glaube ich. Ne, wobei, der ist wieder in Deutschland. Aber ja, also es hat sich ein bisschen zerstreut.
Vielleicht kommt ja eine Reunion noch. Wer weiß.
Wir haben ab und zu mal noch gefragt, ja, von den ganz eingefleischten damaligen Hörern. Ich würde es nicht ausschließen. Ich hätte auch Bock drauf. Wir hatten auch schon mal kurz drüber geredet. Es fehlt aber auch da so ein bisschen der Elan. Also der es in die Hand nimmt, organisieren. Mal gucken, wer weiß. Also ich hätte gerne unser späteres Material, haben wir nie aufgenommen, das würde ich eigentlich ganz gerne noch nachholen, weil das schon auch wirklich gutes Zeug war.
Also ich kenne das selber, ich habe selber auch mal in Bands gespielt, Bass und Gitarre, ein bisschen Gesang auch. Wir hatten dann, eine Band ging auseinander, dann haben sich beide Bands, die eine wurde soft, die wo ich war, wurde dann härter. Und dann haben sich beide nochmal getroffen und haben auf einem Polterabend von dem früheren Bassisten gespielt. Und wir hatten Slayer-Songs gecovert auf dem. Wir hatten auch einen Schlagzeuger, der das schnell konnte. Das war auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und 90% der Polterabend-Gemeinschaft dachte, was ist das denn für ein grauenhaftes Getöse? Aber es waren halt auch so ein paar von der Heavy-Metal-Dorfjugend da. Und das war irgendwo im
Osten.
Die waren völlig begeistert. Das hätten wir ja nie gedacht, dass hier so ein Slayer-Gekloppe heute Abend kommt. Geil. Also leider gibt es keine Aufnahmen davon, aber es ist, glaube ich, ist ein tolles Gefühl, einfach in Band zu spielen. Ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, das Problem ist halt immer, man muss eben auch dranbleiben, man muss das alles organisieren. Es ist eben nicht nur eine Einzelperson, sondern mehrere. Und das ist einfach, wenn dann irgendwann die Jobs und alles kommen, ist das schwierig.
Ja, es ist halt auch zeitaufwendig. Also zum einen natürlich irgendwie das Proben und das Organisieren und zum anderen dann aber auch, wenn man dann Wochenends spielen soll in einem Jugendzentrum oder sowas und dann mittags um 5 da ist und aufbaut und Line checkt und dann muss man aber noch warten, bis man dann irgendwie 10:30 oder sowas spielen darf, dann hängt man da ein Nagold oder sowas. Also das war dann für mich irgendwann zu anstrengend, da so meine Wochenenden quasi dafür. Jetzt zu opfern wäre jetzt zu viel gesagt, weil es war ja trotzdem mal gute Leute, aber ja, ne, da waren dann die Interessen halt auch vielseitiger.
Ist ja auch so, gerade auch beim Schlagzeug, das ist ja unheimlich viel zu schleppen und aufzubauen. Ich weiß nicht, ob du auch den schönen Rockmusiker oder Bandspruch, einer Band spielen ist zu 1% Inspiration, 9% Übung und 90% das Schleppen von schweren Gegenständen.
Ja, ist absolut wichtig. Ja.
War das dann einfach notwendig oder sozusagen eigentlich logische Konsequenz, dass du dann bei Nuclear Blast gelandet bist? Oder wie ist es dazu gekommen?
Im Nachhinein ja. Aber es war trotzdem purer Zufall. Ich war eigentlich nur zum Shoppen, war ich öfters, zum Shoppen auf dem Online-Shop. Wobei meistens bin ich auch hergefahren. Ich komme ursprünglich eigentlich auch aus der Ecke um Donsdorf. Früher gab es hier noch einen Laden, wo man reingehen konnte und CDs und LPs und T-Shirts auch durchstöbern konnte. Aber manchmal, vor allen Dingen dann in der Zeit während dem Studium, habe ich dann über einen Online-Shop eingekauft. Und habe da eine Stellenausschreibung gesehen und habe mich initiativ beworben. Und so bin ich hier gelandet. Ich bin jetzt in meinem 10. Jahr hier, habe quasi vom Praktikant hier jetzt alle Schritte durchlaufen. Und es fühlt sich jetzt nach 10 Jahren absolut so an, dass da alle Teile irgendwie ineinander gegriffen haben. damals war es nichts anderes als purer Zufall, absolut.
Na, vielleicht war das ja auch so gewollt, dass die Gods of Metal dann halt ihre Hand darüber gelegt haben. Was würdest du denn...
Hier, also es sind ganz viele Quereinsteiger hier und die über irgendwelche Zufälle hier gelandet sind, das ist ganz witzig. Also vor allem die ein bisschen älter Eingesessenen. Das war auch früher, lief das Recruiting auch über Mund zu Mund im Prinzip. Ich habe einen Kumpel, der und so. Es ist inzwischen ist es ein bisschen anders, aber das war früher, war das definitiv noch mehr so. Und so haben wir da viele, also keine Ahnung, der Leiter im Einkauf ist und im Versand sind jeweils gelernte Krankenpfleger. Unser IT-Kopf ist gelernter Gas-Wasser-Installateur.
Okay. Mein Schwiegervater ist das auch.
Und so sind da halt wirklich ganz unterschiedliche Laufbahnen, die dann letztendlich hier irgendwie zusammenführen. Und man kommt hierher und hat halt direkt eine große Gemeinsamkeit mit allen. Und das ist, also es ist schon eine ziemlich abgefahrene Atmosphäre hier. Sehr persönlich, sehr familiär. Und und offensichtlich kann man hier auch als Quereinsteiger was reißen und dadurch ist mit Sicherheit auch die Geschichte von Nuclear Blast geprägt, genau durch solche Geschichten.
Ja, du hattest ja schon einige Differenzierungsaspekte gesagt. Was würdest du denn sagen, was ist so bei euch der Erfolgsfaktor? Ihr seid ja seit 30 Jahren am Markt, ihr seid da der größte unabhängige Plattenlabel in einem Umfeld, was ja auch durchaus durch Wettbewerb auffällt, das viele Herausforderungen hat, Digitalisierung, Download-Plattform, Streaming, was auch immer, was sich jetzt ja auch wieder so ein bisschen beruhigt hat. Das war ja eine Zeit lang mit den illegalen Tauschbörsen, glaube ich, ein großes Problem. Nichtsdestotrotz, es ist ja nicht so, dass man sagt, wir gründen einfach mal ein Label und das wird schon so irgendwie werden. Das kann man ja auch, ist ja kein Selbstläufer, dass das dann gut funktioniert. Was würdest du denn sagen, was ist euer Erfolgsrezept? Wieso schafft ihr das da wieso schafft das eine Firma, irgendwo im Schwäbischen, in Donsdorf, was viele andere in sonst was für Locations nicht hinbekommen?
Da spielen unterschiedliche Sachen eine Rolle. Ich glaube, angefangen und die Basis von all dem ist der Gründer Markus Steiger, der mit seiner Persönlichkeit und seiner Passion wirklich eigentlich, also es ist inzwischen ein Mythos, dass er eben aus dem Kinderzimmer letztendlich raus angefangen hat, Schallplatten einzukaufen, weiter zu verkaufen und selbst kopierte Listen erstellt hat, erst für Bekannte und dann ist es irgendwie immer größer geworden. Und er ist halt großer Musikfan. Also der hat es immer mit einer riesen Passion betrieben. Er hat auch jetzt irgendwie nicht die Wirtschaftlichkeit, die betriebswirtschaftliche Logik oder sonst irgendwas über alles gestellt, sondern es kam auch gerne mal vor, dass er fest an etwas geglaubt hat, wo er bereit war, reinzustecken, was dann manchmal häufig gezündet hat, manchmal dann halt aber auch nicht. Und dann war es aber so und dann hat man den Mund abgewischt und hat weitergemacht und mit dem Nächsten probiert. Also es ist mit Sicherheit ein großer Faktor, ist die Persönlichkeit Markus Steiger. Und dann aber auch der komplette Mitarbeiterstaff. Jeder an den Stellen, weil die schon länger dabei sind, haben Geschichten zu erzählen, wie sie in Nacht- und Nebel-Aktionen irgendwelche Immortal-CDs, die in so einer Metallplatte waren, händisch zusammengeschraubt haben, um irgendwie den Versand halten zu können und sonst was für abenteuerliche Geschichten, nachts irgendwo rumgefahren sind mit LKWs, um das Zeug rechtzeitig zu holen und so. Also jeder ist bereit, halt hier den extra Schritt noch zu machen. Und dann ist mit Sicherheit ist es ein bisschen schwierig, in Donsdorf zu sein. Also wenn es vor allem darum geht, jetzt beispielsweise Leute zu finden, die dann bereit sind, dafür auch nach Donsdorf zu ziehen oder in die Umgebung, ist zunehmend schwierig. Auf der anderen Seite ist das aber auch absolut ein USP. Ja? Also die Bands, die halt gewohnt sind, mit Plattenlabels zu verhandeln, die in Hamburg oder in Berlin oder in München oder sonst wo auf der Welt sitzen, und die dann hier quasi vom Stuttgarter Flughafen abzuholen und sukzessive in die Pampa zu karren, dann die Zivilisation drumherum abnimmt, ist schon, also es hat schon die ein oder andere Band dann schon auf der Fahrt gemerkt, okay, das ist was ganz schön anderes. Und ist die Kombination daraus und gleichzeitig trotzdem das seriöse Arbeiten und der hohe Grad an Professionalität, inzwischen auch natürlich der hohe Grad an Erfahrung, ist die Kombination, glaube ich, die uns da so erfolgreich hat werden lassen und so erfolgreich auch hält. Und wir wollen ja weiter angreifen. Also wir sind immer am Wachsen und sind noch lange nicht am Ende und haben auch alle nicht das Gefühl, am Ende zu sein, trotz Digitalisierung, trotz dem Fakt, dass die Technik fortschreitet und jeder quasi gute eigene Musik aufnehmen kann und nicht mehr unbedingt über ein Label gehen muss, das einen finanziert. Dem allen zum Trotz bauen wir unsere Position weiter aus und wir arbeiten mit der gleichen Passion weiter und wissen unsere Stärke da auch durchaus auszuspielen. Also das ist schon so, dass wir auch bewusst damit spielen können, ja, und auch bewusst betonen können. Und haben auch dadurch eine Verbundenheit mit vielen Fans, weil der Metal ist halt sehr gerne sehr ländlich.
Ja, das stimmt.
Mit dem Bauwagen von jedem Motorradclub in der Pampa läuft auf jeden Fall irgendwie Rock, wenn nicht Metal. Ja. Da läuft dann Helene Fischer oder Deichkind. Insofern haben wir da halt auch schon viele Gemeinsamkeiten. Und das ist so ein im Metal würde man sagen, Trueness-Faktor, also so ein bisschen Street-Credibility, wenn man so will, die wir da auch nach wie vor noch haben und auch kultivieren. Also das ist schon definitiv auch Teil.
Heavy Metal ist was Ländliches zum Teil. Ich bin selber auch in der Nähe von Bremen aufgewachsen. Da waren auch viele Heavy Metal Fans. Ich war selber dann ja auch einer. Also es scheint mir schon eher nicht unbedingt nur urban zu sein, sondern es war doch dieser Artikel in der NZZ, den wir, glaube ich, beide ganz interessant fanden. Der Heavy Metal Fan sitzt schlecht gelaunt irgendwie im weiß ich auch nicht, irgendwo auf dem Dorf bei seinen Eltern im Kinderzimmer und hat da alles mit Posten. Ja. Da war doch der schöne Spruch drin, gute Laune ist nur ein Zeichen, nur gute Laune ist ein Mangel an erkenntnistheoretischem Ehrgeiz.
Richtig.
Das hat ja so eine. Ja. Das ist ja auch ein Metal.
Nee, absolut richtig, ja. Und absolut. Das ist so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die. Ich glaube, da können wir tatsächlich stundenlang drüber überlegen, wie das zusammenhängt. Aber es ist halt tatsächlich irgendwie auf der einen Seite der Rebellionsfaktor, ja, man will irgendwie aus dieser dörflichen, eingesessenen Idylle quasi ein bisschen dagegen steuern.
Ja.
Auf der anderen Seite, auch schon in Vor-Internet-Zeiten hatte der Metal halt was Ultra-Verbindendes, ja, egal wo man hingekommen ist, wenn man dann doch mal rauskam, dann war einem jemand mit einem Metal-Shirt auf Anhieb sympathisch und man hatte sofort eine Gesprächsbasis und man hatte immer das Gefühl, irgendwie so Doro-mäßig, zusammengehörig zu sein in irgendeiner Form. Und das macht dann gerade auf dem Land bestimmt auch was aus, irgendwie zu wissen, dass man da seine Gemeinschaft außerhalb von diesem Dorf auch hat.
Das wäre auch ein bisschen so verschiedene Stämme, die dann zusammenkommen.
Absolut.
Man kann ja sogar sagen, es sind ja, wenn wir jetzt Wacken ist ja gerade gewesen, ist ja auch ein Dorf, größte Heavy Metal Festival der Welt ist in einem Dorf im Norden. Größte Heavy-Metal-Label, konzernunabhängig der Welt, ist in einem Dorf im Süden, könnte man ja. Also unterstreicht das ja diese These von der Ländlichkeit des
absolut.
Des Heavy-Metal.
Ja, während Wacken auch sehr international ja inzwischen geworden ist und auch eine weltweite Marke ist, gibt es ein bisschen weniger beachtet, aber nicht weniger interessant, gibt es das Summer Breeze Festival in Dinkelsbühl hier um die Ecke, das ich glaube auch 45.000 Besucher hat oder so.
Gut, das ist auch die Hälfte, ja, also auch nicht gerade viel kleiner.
Ja. Ja, richtig, genau. Wo aber halt dieser ländliche Spirit dann auch tatsächlich noch ein bisschen ausgeprägter ist. Also das habe ich eigentlich immer so empfunden, ich bin halt auch im Süden und aus dem Süden, aber für mich war das Summer Breeze immer auf jeden Fall so ein Familientreffen eigentlich, wenn man so will. Ja. Mehr noch als Wacken eigentlich. Wacken war dann spannend zu sehen, irgendwie was passiert. Wieso kommt da jemand aus Argentinien, der irgendwie seine letzten Ersparnisse zusammenkratzt? Wieso will der unbedingt nach Wacken kommen? Das ist dann auf jeden Fall auch spannend. Aber so dieses ländliche Zusammengehörigkeitsding finde ich auf dem Summer Breeze dann eigentlich noch ausgeprägter. Und auf den vielen kleineren Festivals, die es natürlich auch gibt, die jetzt hier nicht unerwähnt bleiben sollen. Ja.
Viele, Felix, viele Heavy-Metal-Fans sind ja auch Fantasy-Fans oder Science-Fiction-Fans oder Horror-Fans. Ist das bei dir auch so?
Ja, absolut. Wir teilen ja eine Leidenschaft für H.P. Lovecraft. Ja. Das ist definitiv. Alles, was ich glaube, das ist bestimmt so ein bisschen eine mentale, nicht Disposition, doch Disposition sagt man, glaube ich, oder? Das sind Fremdwörter mit dem
Kaffee. Ich glaube, ja.
Dass man dem Zerfall und dem Tod was Ästhetisches abgewinnen kann.
Ja.
Und das ist, das hat man entweder oder man hat es nicht. Ich gehöre zu denen, die es definitiv haben. Also ich stehe unglaublich eigentlich auf alles, was mit Zerstörung oder Zerfall zu tun hat. Ich bin jetzt nicht so todfixiert irgendwie, aber ich sehe den Tod tatsächlich als relativ unspektakuläres Ende des Lebens, das unvermeidlich ist. Habe da also im Vergleich zu vielen mit Sicherheit einen relativ entspannten Umgang damit. Mhm. Aber ich, keine Ahnung, ich mag es zum Beispiel, wenn man in diesem hippen Berlin rumfährt, dann mag ich es am liebsten, wenn man irgendwo noch irgendwelche leerstehenden alten VEB-Gebäude oder sonst was sieht dann noch. Ja? Oder so die Bilder aus von diesem Tschernobyl-Dorf nebendran, finde ich unglaublich faszinierend, dieses Riesenrad, das da ist und die Schule und so weiter. Also für mich hat sowas eine unglaubliche Ästhetik, die eigentlich entweder das Optische in solchen Bildern ist, das Musikalische dann in der entsprechenden Musik, oder aber eben halt in der Literatur dann das, was dann im eigenen Kopf irgendwie für Szenarien entworfen werden, bin ich unglaublich Fan. Also das kann man definitiv so sagen. Aber für mich geht es tatsächlich sehr Hand in Hand.
Ja, also ich sehe das auch immer, auch meinetwegen bei Fantasy-Sachen oder auch bei Warhammer-Spielen. Da sind ja viele, die dann eigentlich mit Longsleeves-T-Shirts von vielen Bands rumlaufen, die bei euch im Vertrag sind, wo man schon so denkt. Und ich glaube auch viele dieser Gaming-Hersteller, die diese Spiele machen, das ist eine ähnliche Firmenkultur, könnte ich mir vorstellen, wie bei euch. Da sind
absolut,
eben, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die viele Firmen, die auch Inhalte machen, als Problem haben, dass da eben nicht unbedingt Fans von den Inhalten sind. Und dann ist einfach die Motivation auch nicht mehr so. Da fährt da eben keiner nachts um 3 auf dem LKW irgendwo hin und schraubt da nachts noch Sachen zusammen oder so. Dann sagen die, nee, hier 17 Uhr Feierabend. Ich glaube, das ist auch etwas, was man auch im Organisationshandbuch verschreiben kann. Zu dem Thema Tod, ist es ja auch so, dass gerade der Tod ist ja auch immer, Verfall ist ja auch in vielen Heavy-Metal-Videos inszeniert. So bestes Beispiel das legendäre Painkiller-Video von Judas Priest, wo sie da in dieser Fabrikhalle da stehen. Es ist ja auch so, dass der Tod heutzutage, der wird ja so ein bisschen ausgeklammert. Einerseits haben wir ja, die Leute sehen keine Toten mehr. Früher haben ja die Leute noch auf den Schlachtfeldern nach Angehörigen gesucht, was ja eine grauenvolle Vorstellung ist. Oder wurden aufgebahrt, das war ein völlig normales Bestandteil des Lebens. Das gibt es nicht mehr. Die Beauty-Industrie und dieser ganze Lifestyle-Kram suggeriert uns auch, wir wären irgendwie alle unsterblich. Und ich beschäftige mich ja selber als Thriller-Autor auch mit dem Thema und glaube, dass eben der Tod dann, auch wenn er durch die Vordertür rausgescheucht wurde, ist er einfach nicht tot zu kriegen, weil er implizit bei uns irgendwie als etwas drin ist, was uns fasziniert. Und jetzt kommt er eben als Underdog via Thriller, Heavy Metal, Horror, Fantasy, was auch immer, kommt er durch die Hintertür wieder rein.
Und das ist auch, glaube ich, genau das, was Spaß macht für dich als Thriller-Autor, für uns diejenigen, die solche Musik vertreiben oder auch als Musiker irgendwo selber, dann eben quasi der Fürsprecher dafür zu sein und eben dann so, stopp, doch, quasi das wieder sichtbar zu machen.
Ja.
Das ist, ich weiß nicht, ob das unbedingt nur Provokation ist, aber es hat auf jeden Fall auch was einen erden kann. Ne?
Ja.
Wenn man irgendwie, man wird halt zurückgeholt und der Tod rückt halt viel auch in die Perspektive. Also wenn, keine Ahnung, wenn, bestes Beispiel, meine Frau ist Krankenschwester und ist auf einer Station, wo krebskranke Frauen behandelt werden. Mhm. Und sie ist also auch ständig in diesem Thema drin. Und ich glaube, dass das so absurd oder so widersprüchlich, wie es auf den ersten Blick klingt, ist sowas aber definitiv was unsere Lebensqualität steigert, eben weil sie ganz oft Probleme, wir haben zwei Kinder, da hat man immer viel zu tun und es gibt immer irgendwie Probleme, aber dass er eben sie in der Lage ist, relativ schnell das irgendwie auch wieder einzuordnen und dann eben im Verhältnis zu sehen, so wenigstens sitzen wir gesund zu Hause.
Ja.
das kann auch eine Lebenserleichterung, den Tod auf dem Schirm fahren kann auch lebenserleichternd,
ja,
glaube ich, sein und die Lebenssituation verbessern.
Also kann
das
ich
sind auch sowas wie Therapeuten vielleicht, wer weiß.
Ja, ich glaube schon, das ist was Therapeutisches. Man zeigt irgendwie hier, lebt doch einfach gut und freudig, weil irgendwie das Ende kommt dann doch vielleicht schneller, als du denkst. Du kannst es aber eh nicht davon laufen. Insofern kannst du es auch ästhetisieren und den Rest des Lebens genießen. Meine Frau ist ja auch Rechtsmedizinerin und die Rechtsmediziner sagen halt auch, das heißt auch gar nicht, ach Mensch, guck mal, wie schlecht es denen geht, deswegen geht es uns gut, sondern man setzt es, wie du sagst, ins Verhältnis, sieht aber auch, wie schnell etwas vorbei sein kann. Von daher lass uns etwas genießen, was jetzt ist, den Augenblick und jetzt nicht immer uns Sorgen zu machen, was dann irgendwie vielleicht passieren könnte. Ich glaube auch, dass...
Und auch für sich, also für sich Sachen zu genießen und nicht fürs Instagram-Profil, ohne das jetzt irgendwie beurteilen zu wollen. Aber es ist halt schon, glaube ich, auch ein anderes, ein bewussteres Leben, wenn man den Tod im Hinterkopf hat. Ja, es ist, und dem aber die Bedrohlichkeit auch nimmt. Ja, dann hast du eben auch eine Möglichkeit, im Prinzip angstfrei wirklich jede Sekunde irgendwie mitzunehmen. Das ist schon... ich glaube aber, dass das halt, wie gesagt, das ist entweder eine mentale Disposition oder es ist eine Einstellungsfrage, die man entwickeln kann, bestimmt auch entwickeln kann. Aber ja, also wie gesagt, für mich geht da alles irgendwie Hand in Hand und sind alles irgendwie nur Anzeichen dessen und bedingen auch einander. Also und anders als oft dargestellt und auch durch die Medien. Inzwischen weniger, aber früher immer, wenn es furchtbare Schulmassaker gab, dann wurde als erstes geguckt, ob eine Slipknot-CD bei dem Schützen im Schrank stand und so. Also ich glaube nicht, dass das Metal aggressiv macht, sondern Metal ist eher eine Aggressionsabfuhr, es ist ein Ventil. Ja. Und dadurch sind Metaler, und das ist meine Erfahrung, nicht nur aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, sondern auch aus dem, was man so mitbekommt, sehr gerne sehr entspannte Leute.
Ja, es ist ja auch das, was von den Festivals immer zu sehen ist, bei Wacken oder auch Summer Breeze oder was auch immer. Da gibt es ja nie Prügeleien oder irgendwas, also friedlich, ohne Ende, alle sind begeistert. Die sehen absolut. Alle schrecklich fies aus, aber sind es überhaupt nicht. Von daher, ich glaube, Aristoteles hat es auch Katharsis genannt, Seelenreinigung. Ich nehme etwas, ich inszeniere etwas Negatives, was aber dann etwas Positives hervorruft. Jetzt haben wir viel über den Tod und Horror und dergleichen gesprochen. Hörst du denn auch nicht Heavy Metal? Also gibt es auch Musik, die du hörst, die jetzt nicht Heavy Metal ist?
Ja, absolut, auf jeden Fall. Ich bin Fan von jedweder Art eigentlich gut gemachter Musik. Das kann wirklich aus jedem Genre eigentlich kommen. Also außer jetzt, wobei eigentlich aus jedem Genre, wenn es mir musikalisch oder aus handwerklicher Sicht was gibt. Ich bin Fan, also ich höre sehr gern Jazz gelegentlich, nicht oft, aber wenn, dann wirklich gerne. Ich war so Ende der 90er, Anfang der 2000er auch totaler Deutsch-Hip-Hop-Fan, was sich in der Stuttgarter Region auch nicht unbedingt vermeiden hat lassen. aber mag das auch nach wie vor. Also auch da kann ich dem absolut noch was abgewinnen. Würde ich mich sogar als Deichkind-Fan bezeichnen. Okay. Weil ich da irgendwie schon wieder voll dabei bin. Also ich brauche das auch. Ich mag Prog in jeder Richtung, also auch wenn es nicht Heavy Prog ist, sondern einfach Prog Rock. Jederzeit gerne. Absolut. Brauche ich auch. Also ich meine, 24/7 Metal ist dann halt vielleicht noch nicht so schön. aber es macht, ich kann tatsächlich, ich würde behaupten, jeder Musikrichtung was abgewinnen, wenn's gut ist. Beispiel dafür ist.
Ich denke, wenn irgendwie auch Kraft dahinter ist oder Emotion oder einfach...
Emotion vor allen Dingen, richtig, genau. Wenn man eine gewisse Passion raushören kann, wenn es jetzt halt nicht irgendwie so reine Konserven gecastete Musik ist, das ist mir dann tatsächlich ein bisschen zu platt. Ich kann dann zwar verstehen, warum was funktioniert, aber ich sowas Raues braucht es gerne mal, da hast du recht. Ja. Ne? Absolut.
Jetzt hören vielleicht ja auch ein paar Leute zu, die auch mal gesagt haben, wir gründen eine Band, wir wollen eine Band, wollen eine gründen. Das ist ja auch so, viele denken, ich will berühmt werden mit einer Band, was ja auch alles möglich ist. Wir hatten ja vorhin schon so ein paar Erfolgsfaktoren besprochen. Man muss halt dranbleiben, man muss üben, man muss irgendwie sich da auch promoten. Was würdest du, wenn jetzt eine Band zu dir kommt und sagt, Mensch, wir wollen hier, wir wollen eine Band gründen, wir wollen Erfolg haben, wir wollen die Leute begeistern, zum Beispiel auch im Heavy Metal. Was würdest du denen raten? Was sollten die auf alle Fälle machen? Oder vielleicht auch, was sollten die auf gar keinen Fall machen? Was sind so die Do's and Don'ts, wenn ich eine erfolgreiche Rockband oder auch Heavy Metal Band sein oder werden möchte?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist zu verstehen, dass du als Musiker oder als Band eigentlich nicht nur die Musik transportierst, sondern dass das Wichtigste eigentlich das ist, was jemand, der die Musik hört, damit anfängt. Das ist so ein bisschen wie in der bildenden Kunst. Wenn es geht ja weniger auch nur um die Machart eines Bildes, sondern die Emotionen, die der Betrachter daraus zieht. Und das ist bei der Musik eigentlich nicht anders. Also die Musik kann nur dann erfolgreich sein, und das wird jeder bestätigen, der eine Lieblingsband hat, die er wirklich abfeiert, dann ist es weniger wegen der Band selber unbedingt, sondern das, was man selbst mit der Band und mit der Musik verbindet.
Ja.
Das ist so eine grundsätzliche Einstellung, die sollte man auf jeden Fall immer beachten, weil da liegen ganz viele Fehler drin, dass dann irgendwie man als Band schon versucht, eine Story, die einem wichtig ist, unbedingt irgendwie zu platzieren, was dann aber eher vielleicht abschreckt und auch den Spielraum nimmt für den Zuhörer, der dann wenig selber irgendwie reinlegen kann. Das ist das absolute Basic. Und dann, wenn man erfolgreich sein möchte, kann ich nur raten, viel live zu spielen, Menschen kennenzulernen, zu gucken, was machen andere, und sich da irgendwie die besten Tipps abholen und das Beste mit rausziehen. Immer auch das Digitale mitdenken, das ist inzwischen sehr, sehr wichtig. Kontakt halt halten zu den Leuten, die einen mögen. Es ist völlig egal, ob meine Facebook-Seite 200 oder 2000 oder 20.000 Fans hat. Die wollen was zu der Band auf dieser Seite erfahren, und die muss ich entsprechend pflegen. Das darf mir nicht egal sein, weil an Social Media oder überhaupt an digitalen wird kein Weg zum Erfolg mehr vorbeiführen. Das ist absolut so. Und dann sorgt für vernünftige Presskits mit vernünftigen Fotos in einer gescheiten Biografie. Schreibt in eure Biografie nicht rein, unsere Band passt in kein Genre, weil das steht in der Bandbiografie. ist auch völlig egal. Kein Mensch, der damit was anfängt, guckt jetzt irgendwie auf irgendein Genre-Label. Schreibt lieber rein, welche Bands euch inspiriert haben vielleicht, weil damit weiß jeder, der damit umgeht, sowieso was hat. Und es ist einfach nicht so wahnsinnig abgedroschen. Ansonsten macht das, was ihr für richtig haltet, und bleibt am Ball und seid bereit, auch zu investieren. Zeit, Geld, alles. Also es muss, kein Erfolg kommt aus dem Nichts, also nie, passiert nicht, sondern es ist immer vorher eine große Investition, mindestens an Lebenszeit, oft auch an Geld und an Bereitschaft, auch andere Sachen zurückzustellen für die Zeit, in der man an einem Durchbruch in welcher Art auch immer arbeitet, ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich da dann auch wirklich die, ich will jetzt nicht sagen die Spreu vom Weizen, aber schon die es wirklich wissen wollen, von denen, die dann irgendwie doch zurückschrecken, praktisch dann trennt, weil es geht ja nicht nur darum zu üben, tolle Songs zu schreiben und die auch irgendwie spielen zu können, was ja auch schon mal Energie kostet, sondern eben auch, was du vorhin sagtest, am Wochenende halt zu irgendwelchen Festivals fahren, da auch selber aufbauen, dann ewig warten, bis man da mal drankommt. Dann wieder alles abbauen, dann wieder alles irgendwo im Proberaum wieder, auch wieder alles aufbauen, damit man am nächsten Mal wieder proben kann, dann vielleicht auch mal irgendwelche Demo-Tapes aufnehmen, dann die Produktion erstmal vorfinanzieren, weil man noch kein Label hat, das alles noch mit irgendwelchen Lebenspartnern klären, dass man am Wochenende schon wieder nicht kann, dann noch wie ein bisschen wie so ein Hühnerstall das ganze Team, die Band zusammenhalten. Social Media Auftritt muss man eventuell auch selber machen, weil vielleicht ein Social Media Manager, den hat man auch noch nicht. Das ist ja schon ein ziemlich großer Kosmos an Herausforderungen, der da kommt.
Absolut. Das ist auch ich glaube, Zeit ist tatsächlich Zeit und die Bereitschaft, Zeit zu investieren. Es ist, wie du sagst, trennt die Spreu vom Weizen. Das ist auch was bei uns die A&R, also diejenigen, die die Bandbewerbungen auch sichten und auf die Bands zugehen, vom Label aus, da gucken die mit Sicherheit als allererstes drauf. Ja? So, ist da Potenzial da? Wie bereit ist die Band, wenn wir jetzt sagen würden, okay, cool, wie wäre es, wenn ihr jetzt mal 2-3 Wochen mit der und der Band auf Tour geht, um ein Album zu promoten oder um euch selber zu promoten.
Ja.
Und wenn dann halt schon es anfängt, irgendwie an 2-3 Wochen Tour zu scheitern, dann muss es ja auch nicht unbedingt sein. Dann es gibt ja auch für jede Größe irgendwie, wenn man den Spaß an der Musik hat und den Spaß hat, vom Publikum zu stehen, dann soll man das auch ausleben. Ja? Und dann kann man das, aber dann ist es halt vielleicht regionaler etwas beschränkt, aber deswegen nicht weniger befriedigend unbedingt. Ja.
Ja.
Also da ganz nach oben in Anführungszeichen zu kommen, ist eine Lebensentscheidung, die man definitiv treffen muss. Ja. Und zwar für jeden in der Band und das im Zweifel auch über Jahre. Ja. Das muss man, also da muss man sich schon bewusst sein. Und alles andere ergibt sich dann eigentlich auch so auf dem Weg. Also
wie
mehr Leute man kennt, umso mehr Tipps kriegt man auch und umso mehr kann man auch selber aufnehmen.
Gibt es ja auch diese ganzen Geschichten, wer wo Roadie gewesen ist und dann, ich glaube hier Manowar, die hatten sich da als Roadies bei Black Sabbath auf der Tour kennengelernt. Also das ist ja auch am Ende wieder, Netzwerke sind da halt auch wieder alles.
Absolut, und das ist gerade im Metal, ist es eigentlich eine große Familie. Also man kennt sich untereinander, man trifft sich auf den Festivals oder auf Konzerten, also Bands, Managements, Booking-Agenturen und Labels sind da eigentlich, man tauscht sich auch gegenseitig aus. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie jetzt alle an einem Strang ziehen und uns alle irgendwie wie Brüder fühlen. Wir haben natürlich irgendwie ein Konkurrenzempfinden und natürlich ist es auch ein Business. Aber ich glaube, das wird in anderen Branchen mit deutlich schärferen Klingen ausgetragen, als es bei uns der Fall ist.
Weil ja.
wir dann unterm Strich doch alle irgendwie aus dem gleichen Ding kommen und in die gleiche Richtung wollen, so mehr oder weniger. Das dann spielt es im Zweifel auch jetzt nicht so die riesengroße Rolle.
Ich glaube,
dann nimmt man sich auch gegenseitig nicht unbedingt die Butter vom Brot.
Ja.
Kommt natürlich vor. Wie gesagt, unterm Strich ist es gerne ein Business. Also ist es halt einfach auch ein Business. Aber in der Regel ist es eigentlich ein verhältnismäßig, mit Sicherheit, wie gesagt, im Vergleich zu anderen Branchen, ein verhältnismäßig entspannter Umgang miteinander.
Ja. Und es ist nicht wie meinetwegen bei irgendwelchen Castingshows. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da ziemliche Bissigkeit auch untereinander herrscht, wer da jetzt nach oben kommt und wer nicht. Noch eine Frage, Felix, zu dem...
Es ist ja auch keine direkte Konkurrenz immer. Also die Band kann ja auch erfolgreich werden, ohne jemandem anderen auf den Schlips. Oder es ist ja nicht so, dass eine Band berühmt wird und eine andere dafür nicht oder so.
Ja.
Sondern das ist ja... jeder ist dann im Zweifel auch. Wie gesagt, es ist eine große gemeinsame Passion und wie wir vorhin auch gesprochen haben, definitiv eine Lebenseinstellung und die ist eher rücksichtsvoll, kollegial als irgendwie knallhart kapitalistisch, sozial-darwinistisch oder sowas geprägt.
Weil eben auch noch was anderes dahinter ist, nämlich einfach diese Passion, die man bei euch im Unternehmen sieht, die man auf den Festivals sieht, die man bei den Fans sieht, das Heavy-Metal-Fans sind sehr loyal auch. Wenn eine Band nicht richtig großen Mist macht, dann halten die ja die Treue eigentlich für immer und kaufen das nächste Album, gehen aufs Konzert und dergleichen. Muss man ja schon ziemlich Blödsinn verzapfen, dass man da völlig persona non grata ist. Ich glaube, selbst so ein Album, was mal irgendwie aus der Reihe fällt, das wird einem ja verziehen, wenn es danach wieder besser wird.
Ja, genau. Und auch hier in der Zusammenarbeit zwischen uns und den Bands, es gibt Bands, die sind quasi fürs Geld zu anderen Labels gewechselt und die sind auch wieder zurückgekommen, ja, weil sie sagen, hey, nee, wir wissen irgendwie schon, was wir an euch hatten und sorry, da sind wir wieder so mehr oder weniger. Nein, natürlich nicht, sondern schon auch mit, wir wollen das ja dann auch beide Seiten. Aber es passiert tatsächlich auch, dass da dann eben Bands durchaus sagen, ey, nee, okay, irgendwie gibt es bei Nuclear Blast doch Sachen, die gibt es anderswo nicht und die machen das irgendwie doch vielleicht mit einem anderen Schwung, als das andere machen. Und dann lass uns da doch, egal was war, lass uns da doch irgendwie wieder zurückkommen.
Ja. Ja. Das
kommt durchaus vor.
Slayer ist ja das beste Beispiel auf ganz prominenter Ebene, die dann...
Ja, Slayer, die waren jetzt nicht vorher bei uns, aber...
Nee, aber die gesagt haben, wir wollen bei
richtig,
euch...
Richtig, ganz genau, das auf jeden Fall, ja.
Ja. Und würdest du sagen, Felix, wenn man jetzt mal sieht, die Bands so der letzten Jahre bei euch anguckt, kann man das so zuordnen, welcher Prozentsatz, welchen habt ihr entdeckt über A&R-Leute oder Welcher Prozentsatz ist direkt zu euch gekommen, hat Demo-Tapes geschickt oder irgendwelche, weiß ich auch nicht, CDs oder Videos oder weiß der Teufel was?
Also es ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Wir machen sehr, sehr viel Newcomer, weil wir da natürlich immer auch ausprobieren. Wir gehen aber auch nicht davon aus, dass jetzt jeder Newcomer, den wir signen, auch breaken kann, also nicht den Durchbruch kriegt. Da ist viel ausprobieren, weil es ist halt kein steriles Geschäft, in dem man weiß, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, an der Bratpfanne die Beschichtung verbessere, dann werden die Leute eher meine Bratpfanne kaufen. Funktioniert so im Metal halt nicht. Da hängen halt ganz andere Sachen noch mit dran. Das ist immer eine Zeit- und Modefrage auch. Also auch der Metal unterliegt gewissen Moden und gewissen Wellen. Deswegen, nee, aber wir haben, also der Großteil unserer Bands sind eigentlich Newcomer, kann man schon so sagen. Ja. Und die größeren Bands sind halt dann diejenigen, die dann dafür sorgen, dass unsere Kühlschränke jetzt nicht ganz leer sind.
Aber ist ja eigentlich, wenn man mal von der Unternehmensstrategie kommt, genau der richtige Ansatz. Ich habe dann praktisch so die Kühlschrankbands, die Cash-Cows, die sorgen dafür, dass der Laden läuft. Ich muss aber trotz allem auch Newcomer, auch allein schon aus betriebswirtschaftlichen Gründen haben, weil das können ja die Stars von morgen sein, die dann wieder die Kühlschränke füllen. Wenn ich da die Pipeline auffülle, dann sind irgendwann die Alten weg. Ich glaube, Slayer hat jetzt die letzte Tour gemacht. Und insofern muss man sich ja damit abfinden, irgendwie sind die Kühlschrank-Guys irgendwann auch mal verschwunden. Da muss ich ja irgendjemanden noch haben, der weiterhin für...
Richtig, genau. Und weil es eben nicht so richtig vorhersehbar ist, wie gesagt, probiert man da auch viel aus und auch in ganz unterschiedlichen Richtungen. Aber das macht die Sache halt auch spannend. Also so einige Bands, die ich in meinen jetzt dann doch fast 10 Jahren hier kennengelernt habe, über den Weg eben, weil wir die unter Vertrag genommen haben, von denen ich vorher natürlich irgendwie noch nie was gehört habe. Da waren auch schon ein paar wirklich schöne, schöne Überraschungen dabei, die mich auch irgendwie bis heute begleiten. Jetzt egal, ob sie groß durchgekommen sind oder nicht. Es entwickeln sich natürlich auch persönliche Bekannt- und Freundschaften, die dann da sicherlich auch noch mit Einfluss drauf haben, sodass es am Ende des Tages auch nicht unbedingt wichtig ist. Also es wird auch keiner irgendwie bei uns vom Hof gejagt, wenn es irgendwie nicht funktioniert, sondern wir schließen ja immer Verträge ab mit Bands über eine gewisse Anzahl von Alben. Und dann schaut man halt in dem Moment oder bis dahin, ob es zündet, ob sich's rechnet, ob das rauskommt, was sich alle Seiten erhofft haben. Und wenn es nicht der Fall ist, dann wird so ein Vertrag nicht verlängert, was aber nicht das Ende bedeutet aus der Beziehung oder für die Beziehung. Insofern, man beobachtet dann den Werdegang auch bei denen, wo es nicht so richtig geklappt hat, noch mit Wohlwollen. Also so geht es mir jedenfalls absolut. Ja.
Jetzt haben wir ja auch drüber gesprochen, was muss eine Band eigentlich machen, aber wenn man jetzt mal sich die Plattenlabels anguckt oder euch zum Beispiel, wir haben ja Digitalisierung, wir haben die Notwendigkeit, auf vielen Plattformen präsent zu sein, Instagram, Facebook, YouTube, das ist ja der neue Videokanal auch nach MTV, da ist eigentlich alles zu sehen, ich muss da irgendwie auch diese ganzen Plattformen wie Spotify bedienen, ich muss neue Trends aufnehmen, und ich muss gleichzeitig einerseits mir die Daten anschauen, du machst ja viel Online-Marketing, ist ja auch viel mit Metrics, Analytics, wer klickt worauf, wie funktioniert die Community, welche Newsletter sind für wen interessant und gleichzeitig ist ja auch viel Bauchgefühl dabei, wo man einfach gar nicht so genau sagen kann, ja, ich weiß gar nicht warum, aber ich könnte mir vorstellen, diese Band, das ist ein Knaller, das könnte einen Zeitgeist treffen, was ja nicht immer in irgendwelchen Daten nachzufassen ist. Was ist so der richtige Cocktail, den ein Plattenlabel, gerade im härteren Bereich, jetzt im 21. Jahrhundert, eigentlich zusammenbekommen muss, um erfolgreich zu sein?
Der Cocktail besteht tatsächlich aus den Köpfen, die da arbeiten, würde ich sagen. Weil wir haben auf der einen Seite viel, die mit ihren Erfahrungen, mit ihrem Bauchgefühl Trends erkennen können und auf solche Newcomer-Bands dann auch zugehen kann und das versuchen kann, ohne jetzt unbedingt den betriebswirtschaftlichen Blick, also den schon auch immer natürlich, klar, aber jetzt nicht so dominant, sich da ausprobieren können und eben diese Dinge auch probieren kann und auf der anderen Seite dann halt seriöses Wirtschaften an den Ebenen, wo es im Vertrieb und im Marketing, wo es da eben drauf ankommt. Das sind bei uns, und ich glaube, also ich wüsste jetzt nicht, bei wem das anders wäre, sind bei uns nicht die gleichen Leute und haben auch jetzt mit dem Bereich des jeweils anderen relativ wenig zu tun, um sich da auch nicht gegenseitig reinzuquatschen, so mehr oder weniger. Und so funktioniert es, glaube ich, tatsächlich relativ gut. Das ist der Cocktail, besteht also aus Gehirnen, die unterschiedlich ticken, würde ich sagen.
Ja. Ja,
weil, also je nach Bereich, eine A&R funktioniert nur, wenn sie frei von Klickzahlen und Metriken auf Bands zugehen kann und die auf sich wirken lassen kann. Weil ein A&R sieht in der Band ja auch was jetzt vielleicht andere noch nicht sehen. Ja.
Ja.
Und auf der anderen Seite, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie viel Geld ausgeben würde für Online-Kampagnen, für kleinere Bands, dann würde ich relativ schnell auf den Helm kriegen. Also da geht es dann schon drum. Da ist es dann halt natürlich wichtig, irgendwie abzuwägen, die Zahlen sprechen zu lassen und auch belegen zu können, was man macht.
Und gleichzeitig auch die Herausforderung, dass man Bands auch irgendwie groß machen möchte, wo man ja auch überlegen muss, in welche investiere ich denn jetzt auch.
Ja, natürlich. Immer. Das immer. Das ist tatsächlich auch immer so. Und sowas wird dann auch gemeinsam entschieden. Wo soll, oder es wird auf jeden Fall wenigstens besprochen, wo soll die Reise hingehen, was sehen wir da drin, warum sehen wir das, welche Produkte zum Beispiel wollen wir auch herstellen, in welchen Auflagen und so weiter und so fort, wo können wir die platzieren, auf welche Tour werden die vielleicht gebucht, sodass wir da dann entsprechend aufstocken können und so. Das ist ein konstanter Austausch, wo dann wieder alles irgendwie, also was im Prinzip getrennt bearbeitet wird, da dann wieder zusammengeführt wird, insgesamt in eine gesunde Richtung zu gehen.
Ja.
Scheint ja bei uns relativ gut zu klappen. Ja,
allerdings, definitiv. der Markus Dohle, das ist der Chef von Random House, das ist der größte Buchverlag der Welt, gehört auch zu Bertelsmann, der sagte mal so schön, jedes Buch ist eigentlich ein Start-up für sich, weil man nie weiß, wie ein Buch praktisch erfolgreich ist. Kann auch wachsen, aber erstmal Start ins Kapital und alles. Man weiß überhaupt nicht, wie kommt das an. Ist immer noch Blackbox. Bei Filmen ist es auch so. Ich würde denken, bei Bands ist es ja eigentlich ähnlich. Das sind ja eigentlich auch immer Start-up-Projekte. Kann man das so sagen, oder?
Also Bands, ja, bestimmt. Alben nicht so unbedingt, weil wir haben, wir sind in der glücklichen Position, sehr treue Fans zu haben, die Artikel, sobald wir sie in den Vorverkauf geben, ohne einen Ton von dem neuen Album gehört zu haben, direkt dieses Album auf lilaner, gelber und schwarzer Vinyl und die Box dazu zu bestellen. Mhm. Vorzubestellen, ja. Insofern da vielleicht weniger. Das macht schon einen wesentlichen Faktor aus. Und an diesen Vorbestellungen merken wir dann auch relativ schnell, wie wir damit umgehen können. Mhm. Weil natürlich versuchen wir dann immer, vor allen Dingen jetzt, früher, als man alles noch physisch irgendwie hat rausbringen müssen, war das ein bisschen anders. Da war es immer mit Kosten verbunden. Inzwischen ist es nur überschaubar teuer zu einem Vorverkaufsstart von einem Album, beispielsweise ein Video auf YouTube hochzuladen oder eine Single auf Spotify oder auf DSPs, also auf Streaming-Plattformen zur Verfügung zu stellen, so dass man da schon relativ schnell auch Höreindrücke geben kann. Aber trotzdem gibt es nicht wenig Fans, die unabhängig davon, wie ihnen die Single gefällt, weil sie Fans von der Band sind, quasi mit Online-Stellen des Artikels draufklicken und sich das holen. Ja? Und sei es die 120-Euro-Box mit, weiß ich jetzt nicht, vergoldetem, keine Ahnung, jetzt fällt mir nichts Blödes ein. Wir hatten aber beispielsweise eine relativ teure, weil wir jetzt Slayer schon ein paar Mal gesagt haben, eine relativ teure Edition mit einem Metalladler hinter dem, also da war vorne das Slayer-Logo drauf und das konnte man abnehmen und dahinter war die CD. Und das war also diesen Teil, auch in einer relativ kleinen Auflage, richtig teuer. Für einen Tonträger, in Anführungszeichen, war super schnell vergriffen weltweit. Also das, wenn die Band draufsteht, dann hat es auch schon viel Credibility. So. Dann kann es auch, also man muss nicht bei jedem Album von null anfangen. Das ist schon nicht so.
Also wenn die Band richtig positioniert ist, dann ist es eigentlich, man nicht unbedingt ein Selbstläufer, aber es ist schon, wird einem schon viel eigentlich läuft dann praktisch von selber auch durch die Loyalität der Fans, dem Standing der Band und
genau, richtig.
Eben spezifisch genau. Musikmarkt. Zwei Fragen hätte ich noch.
Je besser die Band dann auch mit ihrer Fanbase in Kontakt ist und dann vielleicht irgendwie hier auch schon Snippets streut, ja. dass der Fan irgendwie aufmerksam wird und neugierig wird, dann ist das schon auch immer eine gute Sache. Dann hat man auch die Aufmerksamkeit schon und kann durchaus gut funktionieren. Man muss es nicht übertreiben, so wie jetzt Tool zum Beispiel, die halt über, ich glaube, 13 Jahre sind es jetzt seit dem letzten Album, quasi jährlich sagen, jetzt nächstes Jahr kommt es aber wirklich.
Okay,
ja. Wobei auch nicht selber sagen, sondern irgendwen sagen lassen. aber auch das funktioniert. Die bringen jetzt ein Produkt raus, das ist ganz interessant. Also die sind nicht bei uns unter Vertrag, leider. Die bringen ein Album raus, das sie jetzt in der ersten Auflage nur als 80€ Digipack rausbringen, wo obendrauf ein Screen ist, also ein Video-Screen, ein kleiner, mit irgendwelchem exklusiven Videomaterial.
Ah, und okay.
Also da gibt es keine CD, keine Schallplatte, jedenfalls noch nicht. Im ersten Rutsch gibt es eben nur dieses hochpreisige Ding. Das ist halt schon auch mal eine Ansage. Und das wird gekauft werden. Das ist überhaupt keine Frage.
Der Screen ist sozusagen, die Hardware für den Screen ist da drin. Also man kann das dann
ja, auch... Ja, richtig, genau. Ah, okay. Das ist genau. Und die CD ist dann quasi... Also ich weiß, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie das nachher aussieht. Aber ja, das ist halt so ein Bundle-Teil dann, wo man vorne Videos angucken kann und hinten die CD rausholen und einlegen kann. Dann bin ich mal gespannt. Schon aus rein persönlichem Interesse
ja.
der Band gegenüber.
Werde ich mir auch angucken, definitiv. Ja. Letzten drei Fragen. Die erste, wir haben ja viel von sozialen Netzwerken, YouTube und dergleichen erzählt. Würdest du sagen, das macht euer Leben leichter oder auch ein bisschen komplizierter?
Beides. Leichter insofern als das, wie ich vorhin schon gesagt habe, Musik kauft man ja schon wegen der Musik.
Ja.
Und ob statt jetzt irgendwelche Mini-CDs oder wie hießen die noch, Maxi-CDs, genau, ja. pressen zu müssen und zu gucken, dass sie irgendwo platziert werden, ein Video online zu stellen, ist deutlich einfacher. Auf der anderen Seite gibt es ja jetzt nicht nur uns und unsere Bands, sondern es gibt viele, viele, viele andere. Die technische Entwicklung ist so, dass wirklich jede halbwegs ambitionierte Band ordentliche Musik aufnehmen kann, selber zu Hause. So dass es so einfach viel mehr Musik gibt. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung von den Gatekeepern bei den Labels und auch bei den Printmagazinen, bei den größeren, ab. Da muss man dann eben dann gucken, dass man aus dieser schieren Masse dann wieder irgendwie raussticht, was die Sache dann wieder schwerer macht.
Ja.
Also es ist beides irgendwie. Es ist
ja.
beides. Ich liebe es, Bands zu entdecken nach wie vor und deswegen tendiere ich dazu, das gut zu finden,
ja.
weil so entdecke ich meine Bands auch. Aber es gibt durchaus auch Bands, die das sehr schwierig sehen. Also inzwischen ist es auch nicht mehr so ein großes Thema, aber es ist nicht so lange her. Da muss ich auf Konzerte gehen, um die Band zu treffen, um sie davon zu überzeugen, ihre Musik auf Spotify zur Verfügung zu stellen, weil sie der Meinung waren, quasi jeder Stream, das war so ein bisschen die Diskussion auch bei den illegalen Downloads früher, jeder Stream würde den Verkauf von einer CD verhindern. Mhm. Unsere Erfahrung ist damals einfach auch schon eine andere gewesen, dass solche Downloads oder jetzt auch die Streams eigentlich eher dazu führen, dass man sich für einen Albumkauf entscheidet.
Mhm, okay.
Und vor allen Dingen auch Konzerte besucht und Merchandise haben möchte, eher als wenn man mit der Musik sonst vielleicht nicht in Kontakt gewesen wäre.
Das heißt, Spotify...
Insofern, ist es gerade Spotify kommt ja aus Schweden.
Ja.
Und in Skandinavien ist es so, dass da noch mehr als bei uns die Infrastruktur für physische Tonträger praktisch nicht mehr existiert. Das heißt,
ja.
es gibt gar keine andere Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, in den Laden zu gehen und in ein Album mit Kopfhörern reinzuhören, so wie wir das vielleicht früher noch gemacht haben. Gibt es dort gar nicht mehr.
Okay.
Und dann wird Spotify eben für sowas gerne genutzt, um die Musik schon mal zu hören oder auch YouTube, um reinzuhören und dann aber trotzdem den Tonträger zu kaufen am Ende.
Also einiges kann auch ein Kaufbeschleuniger sein, dass es eben
Appetit macht.
Und dann, ist es denn so in Deutschland, dass dann auch viele dann die CD trotzdem, also auch physisch noch kaufen?
Ja.
Okay.
Im Metal-Bereich ja.
Ja.
Also insgesamt ja, Deutschland hinkt solchen Entwicklungen immer ganz gerne ein bisschen hinterher.
Ja.
die Entwicklung ist schon so, dass der physische Markt schrumpft und der digitale Markt wächst. Aber da sind andere Teile von der Welt deutlich weiter fortgeschritten als wir hier. Und im Metal gleich dreimal. Also der Metal-Fan ist, weil dieses Konzept des Albums als Kunstwerk
Vinyl
ist im Metal halt noch deutlich wichtiger als in anderen Musikrichtungen. Insofern ist es doch, der physische Tonträger wird noch gut und gerne gekauft. Auch als popelige, also in Anführungszeichen popelige CD jetzt, ohne irgendwie eine teure Box drumherum. Und auch nicht unbedingt als Vinyl, das ist wichtig. Aber die CD wird doch gerne mitgenommen.
Ja. Mit schöner Box drumherum noch umso mehr.
Was? Noch umso mehr, gar keine Frage, klar. Weil die ihre Wertigkeit halt auch behalten. Ja? Und sogar im Wert steigen unter Umständen, solche Geschichten. Und man stellt sie halt gerne hin auch.
Ja.
Also das ist halt auch optisch immer irgendwie, wenn das ein schönes Teil ist, dann ist es wunderbar. Wir haben eine Band, Children of Bodom.
Ja,
Die haben als Maskottchen so eine Sensenmann-Figur.
Ja.
Und die haben wir tatsächlich als Figur mit dem letzten Album als Box-Edition mitgekauft. Das ist so ein vielleicht 20, 30 Zentimeter hohes Figürchen. Das steht jetzt in ich weiß nicht, was die Auflage war, in 1000 Wohnzimmern auf der Welt. Und diejenigen, die das im Wohnzimmer stehen haben, verbinden sofort Children of Bodom damit und finden es geil, das zu haben. Ja, gar keine Frage. Und andere hätten es dann vielleicht gerne.
Ja.
Insofern behält sowas den Wert und macht die ganze Sache nochmal besonders. Ja.
Oder die Partnerin hätte es vielleicht nicht so gern. Stell mal dieses doofe Sensen-Ding da weg, dann gibt es Diskussionen, gibt es bei uns auch zu Hause immer. Aber nichtsdestotrotz ist das ja auch eine Art Litfaßsäule praktisch von der Band, die man anfassen, sehen kann, genau wie eine schöne Bücherregalwand. Da sagt ja auch was anderes, ob ich so eine Plattenwand habe, CD-Wand habe oder sag, hier ist mein Smartphone mit Spotify oder hier ist meine Bücherwand. Nee, guck mal, hier ist mein Kindle, sind 20.000 Bücher drauf.
Ist
halt beeindruckender als das andere, weil wir ja, glaube ich, nach wie vor physisch.
Ja, und macht auch Spaß. Also es macht mir auch Spaß irgendwie, wenn ich weiß, ich fahre länger Auto, dann gehe ich auch ganz bewusst an meinem CD-Regal lang und suche mir die Musik aus, die ich auf CD im Auto dann hören möchte.
Ja.
So, es ist ein anderer Umgang mit Musik einfach.
Ja.
Also es ist Musik, die man in physischer Form besitzt. Zu der hat man ein anderes persönliches Verhältnis, glaube ich, auch als zu einem Album-Stream auf Spotify.
Ja.
Weil es gibt x Alben, die ich habe, zu denen weiß ich noch genau, in welcher Situation ich das gekauft habe, warum, wie ich es entdeckt habe und warum ich das haben wollte und wo ich es gekauft habe und so weiter und so fort. Also gekauft habe ich es natürlich immer nur bei Nuclear Blast.
Ja,
aber das sind die Geschichten, die man dann damit verbindet halt auch. Ja, das ist, also ich bin da schon auch, ich bin auch ein haptischer Bücherleser. Ich brauche das in der Hand irgendwie. Das hat einen anderen Bezug dazu.
Ja.
Deswegen höre ich gerne Spotify und deswegen entdecke ich auch, wie gesagt, gerne Bands über Spotify. Und freue mich dann, wenn ich Bands entdecke, aber ich trage ein T-Shirt von einer Band, die ich über Spotify entdeckt habe. Harakiri for the Sky ist eine großartige Kombo, die ich über Spotify entdeckt habe. Und das Erste, was ich gemacht habe, war dieses T-Shirt-Bundle, also das T-Shirt und eine CD zu kaufen. Und hab's jetzt zu Hause und hab nochmal einen anderen Bezug zu der Band, weil andere Bands vergisst man dann halt vielleicht auch schnell.
Wer mehr über euch erfahren möchte, der kann sich am besten bei eurem Newsletter anmelden. Da würde ich einfach vorschlagen, dass wir vielleicht bei YouTube verlinken auf euch, auf die Anmeldeplattform, dass dann auch ihr, liebe YouTube-Hörer und Podcast-Hörer, schaut euch das bitte an, abonniert den Newsletter. Alle, die Heavy Metal mögen, die müssen den abonnieren. Also ich habe den auch und da ist dann ja auch alles drin, was es an neuen Bands, Merchandising, Events, was auch immer bei euch gibt.
Ja, genau. Wir schicken regelmäßig News zu unseren Bands, wenn im Studio sind, wenn was Neues rauskommt, genauso wie neue Artikel, schöne Boxsets, schicke T-Shirts, ist immer alles dabei. Absolut richtig. Ja, dankeschön für den
Hinweis. Hervorragend auch zum Einkleiden. Also gibt es alles, was man braucht.
Ja. Kleidung. Ja, absolut.
Hören, Merchandising, glaube Trinkbecher gibt es ja auch von einigen Bands. Also eigentlich.
Ja, die sind auch ziemlich cool. Ja.
Also man, eigentlich weiß man alles, was man für die Einrichtung braucht. Da wird eigentlich kaum was ausgelassen. So, zwei ganz kurze Fragen habe ich noch, lieber Felix. Männer sind ja dafür berühmt, also das höre ich jedenfalls von meiner Frau immer, die sagt immer, Mensch, du hörst dir da immer irgendeinen Song 100-mal an. Es gibt immer mal Songs, die kann man sich 1000-mal anhören, findet man immer wieder toll. Welcher Song ist das bei dir? Oder hast du so einen Song? Wenn ja, welcher ist das?
Ich habe zwei. Ja. Einmal High Hopes von Pink Floyd
Ah, okay, ja.
und einmal Deliverance von Opeth.
Okay, Deliverance, ich kannte mal Deliverance, gibt es nicht auch von Atrocity einen Song, der auch Deliverance heißt? Ich bin
Das
nicht
ist
ganz
gut
sicher.
möglich, das weiß
Ja.
ich jetzt gerade.
Ah, High
Da
Hopes
bist du gut mitgebracht.
von der Division Bell, der,
Ja, genau
ja.
richtig. Das ist
Der ist.
vor allem im Auto und schön laut immer. Also
Ja, sehr
geil.
meditativ, auch ein bisschen, dass man schwebt so ein
Ja.
bisschen dabei.
Ja.
Okay, super. Also da sieht man ja auch die Vielfältigkeit. Jetzt kommt nicht irgendwie Hammer Smashed Face von Cannibal Corpse, sondern Pink Floyd, die meiner Ansicht nach ja
Ja.
auch viele Heavy Metal Bands beeinflusst haben in dem, was sie machen.
Absolut. Ich meine, von High Hopes gibt es auch von Metal-Bands, von unzähligen Metal-Bands, glaube ich, Cover, die
Ja.
auch nicht immer gut sind. Aber von Nightwish zum Beispiel gibt es ein Cover von High Hopes und das ist absolut in Ordnung. Also da
Ja.
kann man gerne machen. Ja.
Okay, letzte Frage. Was sind deine drei ja, Lieblingsalben überhaupt?
Da sage ich nochmal, sag ich noch mal Deliverance von
Ja, ja.
Opeth. Dann würde ich sagen, ah, das ist schwierig. Das ist tatsächlich schwierig. Also es gibt einige. Aber Opeth auf jeden Fall. Dann, ach nee, das wechselt zu sehr. Also das ist
Okay.
das wechselt bei mir. Ich habe kein richtig krasses, glaube ich, kein richtig krasses. Doch, doch, pass auf, die Slaughter of the Soul von At the Gates
Ja.
gehört definitiv dazu. Und ich würde jetzt auch noch irgendwas von den Flames sagen. Ich weiß
Ah,
jetzt,
okay.
sagen wir Oracle.
Ja.
Oracle, das ist
Das
was.
war die
Oder Colony.
90er. Das kann
Ja.
nach der Jester Race, glaube ich, kann das sein?
Ja,
Ja, genau.
genau.
At the Gates kenne
Ja.
ich auch ein paar Sachen. Die haben eine tolle Coverversion von Spill the Blood von Slayer auch mal gemacht.
Ja, nee, das ist eine
Einiges brutaler
großartige
als
Band, sehr
Original.
sympathisch auch.
Ah ja, okay. Würde man gar nicht so glauben, aber es ist ja meistens so.
Ja.
Gut, Felix, wir
Ja.
sind am Ende angelangt. Wir verlinken auch zu den tollen Sachen, die ihr macht. Kann
Sehr
nur allen
gerne.
raten, schaut euch Nuclear Blast an und was die haben. Tolle Sachen. Alles, was man braucht, wirklich, wenn man so ein bisschen in der härteren Schiene unterwegs ist. Und Felix, ich danke dir ganz herzlich für
Ja, sehr gerne.
die tollen Antworten, die tollen Tipps auch für die Musikindustrie, für Bands. Und wie hieß es früher immer noch irgendwie? Es gab mal so einen Merchandising-Katalog. Die hatten immer Keep on Rocking. Das war aber nicht ihr, das war irgendjemand anders. Aber was würde man jetzt noch sagen?
Ja.
Keep on banging.
Also
Keep
wir sagen gerne keep it up.
it up.
Ja, hier so hör noch hoch oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, das
Pommesgabel.
können wir auch richtig, die gute Pommesgabel, genau.
Alles
Die ist
klar.
auch so zu kriegen.
Wunderbar,
Genau.
Felix. Vielen Dank
Ja, Veit. Sehr
und
gerne.
bis bald wieder.
Jo, danke.
So, das war Felix Bürkle, Online-Marketing-Chef und E-Commerce-Chef von Nuclear Blast, dem größten konzernunabhängigen Plattenlabel der Welt, und hat uns einiges über Heavy Metal, über neue Bands, über Herausforderungen in der Musikindustrie im 21. Jahrhundert und auch über das dunkle Element und den Tod erzählt. Demnächst auch wieder hier bei Storytelling TV und dem Total is to Sell Storytelling Podcast kommen wieder hochinteressante Persönlichkeiten, die euch auch noch viele tolle, spannende Sachen erzählen werden. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute an euch, euer Veit. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge